ganz wichtiger Hinweis, bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge. Wenn du dabei sein möchtest bei der Immocation Masterclass 2023, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem du dich bewerben kannst und am besten auch sofort bewerben solltest, weil die Plätze sind begehrt und begrenzt. Immocation.de/Masterclass. Was kann man da dann machen?
Da findet man erstmal alle Infos zum Programm. Natürlich auch eine Übersicht der vielen Coaches, die einen da bei allen möglichen Fachbereichen und Themen unterstützen können. Dann insbesondere aber auch die Möglichkeit, die Bewerbung abzuschicken. Dauert maximal 2 Minuten. Wir melden uns dann, um ein persönliches Gespräch mit dir zu führen und herauszufinden, passt du zum Programm, passt das Programm zu dir und dann eben gemeinsam über eine mögliche Teilnahme zu entscheiden. Immocation.de/Masterclass.
Wartet nicht darauf, dass jetzt Zinsschritte kommen und dass ihr dann wahnsinnig viel günstiger finanzieren könnt. Ihr habt eben gehört, ich habe hier die Zinsen festgemacht für 10 Jahre mit diesen Zinssätzen. Es spielt keine Rolle. Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Das habe ich noch gar nicht heute gesagt in voller Länge. Ja, wenn sich heute die Kalkulation rechnet, dann schließt ab und macht nicht dieses spekulative Instrument einer möglichen Zinssenkung hinten mit dran. Wenn morgen eine Rakete zu weit fliegt, jetzt liefern wir wieder 4000 Drohnen oder sowas. Ja, ich lese das nur am Rande, wenn ich es mal mitbekomme. Da kann viel passieren. Die Welt ist unruhig. Ja? Und wenn ihr eine ruhige Hand bei den Investment habt, langfristig orientiert, langfristig festgeschrieben und es rechnet sich, dann kann euch da nichts passieren. Habt ihr dieses spekulative Element da drin auf breiter Flur, man kann das ja mal bei allem machen oder teilweise, ja, aber auf breiter Basis und sagt, nein, ich glaube aber, wir kommen wieder auf 0, irgendwas Prozent. Das ist ein extremes Risiko, was völlig asynchron zu euren Zielen läuft für eure finanzielle Gelassenheit. Das macht nämlich nicht gelassen.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wir brauchen dringend ein Szenario und eine Prognose, wie es mit dem Immobilienmarkt aussieht, vor allem im Hinblick auf 2025. Dafür brauchen wir selbstverständlich Markus Befort. Hallo Markus.
Ja, jedes Halbjahr wieder. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo Marco.
Genau, jedes Halbjahr wieder. Was sind wir denn? Das ist das vierte oder das fünfte Mal machen wir es jetzt, glaube ich, ne?
Vierte
Mal, ja. Also was machen wir hier? Wir wollen euch versuchen, also speziell aus Markus Beforts täglicher Praxiserfahrung. Ihr alle wisst, Immobilien sind ein sehr intransparenter Markt. Deswegen ist Informationsvorsprung sehr wertvoll. Markus, du bewegst dich im Immobilienmarkt sehr, sehr aktiv im Ankauf, im Verkauf, in A-Lagen, in C-Lagen, in Gewerbe, in Wohnen und so weiter. Das heißt, wir können von dir sehr gut lernen, was denn gerade los ist. Wir sind sowieso voll gepumpt mit Informationen, weil wir vom Immocation Festival kommen und da auch viele Talkrunden hatten und so. Also freue mich sehr, dass wir jetzt heute hier, es passt wirklich perfekt, einen Überblick geben können. Wir machen es wie immer. Wir machen also hauptsächlich erstmal eine Rückschau, um zu verstehen, was so die letzten 6-12 Monate passiert ist. Wir reden über Banken, wie sich Ankauf angefühlt hat, Verkauf, haben 2 Projektbeispiele von dir und dann reden wir über eine Prognose, was du glaubst, wie es weitergeht. Ja? Und genau, den Disclaimer, dass wir es nicht wissen können, den haben wir, glaube ich, schon 100 Mal gemacht, aber das macht einfach immer wieder
ziemlich gut dafür, dass wir es nicht wissen, ne?
Ja, in der Tat, die Prognosen von dir waren immer sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, wie wir es jedes Mal erklären. Du denkst in Szenarien und die können eintreten, die müssen nicht eintreten, aber es ist eben gut, sich auf ein bisschen was einzustellen und genau das wollen wir den Leuten hier dann ermöglichen, wenn sie zuhören. Fangen wir also an, vorne mit Banken. Ja. Genau. Wie läuft die Zusammenarbeit mit Banken? Du hast beim letzten Mal gesagt, also Bearbeitungszeiten hat sich nicht, also vor 6 Monaten war es so, dass die Bearbeitungszeiten nach wie vor relativ lange waren, aber an sich Banken gerne Geschäft machen wollen. Wie ist es jetzt?
Ja, das kann man eigentlich noch extremer in beide Richtungen jetzt sehen. Die Bearbeitungszeit ist immer noch lang. Gefühlt wird sie länger als vorher bei vielen Banken. Okay. Man muss sich wirklich darauf einstellen, sehr, sehr lange Bearbeitungszeiten zu haben. Ich hatte zwischendurch mal ein paar Ausreißer, die relativ schnell gingen oder wo ich es tatsächlich mal geschafft habe, jetzt eine Grundschuldbestellungsurkunde vorab wieder zu bekommen zum Notar, ist aber echt die Ausnahme, ist wirklich die Ausnahme. Ja, die meisten Banken sind so wirklich nach Checkliste, was ich ja eigentlich sehr mag, dieses Arbeiten nach Checkliste. Ne? Nur wenn es in meine Richtung geht, hätte ich das hier und da gerne mal ein bisschen schneller. Und die sitzen da und arbeiten das ab. Ich habe aktuell auch zu einem Beispiel, was ich nachher mitgebracht habe, die Finanzierung habe ich jetzt vor 2 Monaten klar gemacht. Ja, und dann muss das Objekt jetzt geprüft und bewertet werden, um dann nochmal einen Haken dran zu machen, ja, die Konditionen passen alle so. Das dauert jetzt bereits 2 Monate und jetzt hat sich der Gutachter gemeldet, ja, ihr müsst auch noch mal vor Ort gucken, das war mir klar, ne? Das hätten wir auch schon früher haben können. Parallel ist meine Ansprechpartnerin jetzt 3 Wochen in Urlaub gegangen, da sagt sie, da bearbeitet sie auch nichts in der Zeit und ich habe die gute Hoffnung, also das Objekt soll zum Jahreswechsel in meinen Bestand übergehen, dass wir das hinbekommen. Hab allerdings auch wirklich Plan B dafür. Also sowohl im Kaufvertrag als auch in meiner persönlichen Cashflow-Rechnung. Und ich glaube, das muss man wirklich haben. Also wenn man nicht ein 1A-Draht hat und ein sehr einfaches Objekt, dieses ist jetzt auch was Gewerbliches, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ein sehr einfaches Objekt hat, was so nach Muster durchgebucht wird, man kann sich nicht drauf verlassen, dass das innerhalb kürzester Zeit läuft. Und ganz im Gegenteil, ich höre immer noch von manchen Fällen, wo dann in der Prüfung entschieden wird, die Konditionen ändern sich. Ja, also, dass sie es nicht mehr machen, habe ich jetzt nicht mehr gehört, lange nicht mehr. Das war durchaus vor einem Jahr der Fall. Aber dass die Konditionen sich eben nochmal ändern, insbesondere in Bezug auf den Einsatz von Eigenkapital.
Warum ist das so, glaubst du?
Ich glaube, dass immer noch eine Personaldecke, dass da eine Herausforderung besteht. Dann hatten wir gerade wieder dieses Wort mit C, ja, was uns alle jahrelang beschäftigt hat. Da hatten wir gerade tatsächlich so wieder eine Welle durch die Banken. Also da wurde ich teilweise schon gefragt bei der Bank, ja, ist bei Ihnen denn gar keiner krank? Nee, bei uns ist keiner krank. Ja. Und bei denen so hört es sich an, wie ganze Abteilungen sind leer. Also es scheint da wieder so eine, sagen wir es mal, Grippewelle, ja, rumgegangen zu sein und die legt dann auch alles flach. Also die Banken haben das Personal so abgebaut, dass die on demand einigermaßen arbeiten können. Aber wenn darüber hinaus was kommt, eben zu viel Urlaub oder eben so eine Krankheitswelle, dann liegt das einfach flach. Und eine Bank, mit der ich zusammenarbeite, da weiß ich, die haben 2 Gutachter. Ja, und wenn die jetzt die ganze Zeit rausgehen und gucken, dann sind die wahrscheinlich auch ausgelastet. Hinzu kommt, dass die BaFin anscheinend bei sehr, sehr vielen Banken in den letzten 2 Jahren unterwegs war und denen erklärt hat, ihr habt hier ein bisschen locker vergeben alles und die Unterlagen waren auch nicht super perfekt. Und da höre ich auch von Teilnehmern, mich hat es auch bei einem Objekt getroffen, wo die Bank bei mir war es nach 9 Jahren, also 9 Jahre ist das schon finanziert, wo die Bank gesagt hat, ja, wir bräuchten da noch ein paar Unterlagen von dem Objekt und einen Besichtigungstermin mit dem Gutachter. Und das haut natürlich zusätzlich in der Bearbeitung rein. Also ich weiß es nicht offiziell, ich könnte mir einfach vorstellen, dass da die BaFin bei der einen oder anderen Bank mal gesagt hat, bei der nächsten Prüfung gucken wir da genauer hin. Ne? Hier erstmal gelbe Karte, arbeitet bitte nach. Und das beschäftigt Banken natürlich auch unglaublich.
Ja. Also ich fasse nochmal kurz zusammen, weil das spannend ist, die Banken, also das Transaktionsvolumen bei Immobilien, das generelle Finanzierungsvolumen auf ganz Deutschland hat sich, glaube ich, ganz, ganz grob irgendwie halbiert. Ganz langsam kommt das wieder ein bisschen zurück. Erstmal ist das auch an sich schon interessant, weil es ja sich so angefühlt hat, als wäre der Markt Ende 2022, Anfang 2023 tot gewesen. So ist es nicht. Also es haben immer noch halb so viele Transaktionen stattgefunden. Aber das arbeitet sich jetzt wieder ein bisschen nach oben. Aber das sagst du auch gerade, führt dann dazu, ist ja auch nachvollziehbar, also wenn die Bank plötzlich nur noch das halbe Geschäft macht, baut sie Personal ab. Das haben die also wirklich getan.
Genau, das haben sie definitiv getan. Also sicherlich sozialverträglich. Ich habe zumindest jetzt nicht irgendwo gelesen, dass Banken Tausende von Mitarbeitern entlassen, wie in der Automobilbranche. Vielleicht auch intern versetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch viel, viel mehr Regularien gibt, dass eben allein durch die Einhaltung der Regularien auch Leute dahin versetzt wurden und sagten, Mensch, früher hast du doch Kreditanträge bearbeitet, jetzt kannst du doch mal in die Prüfung oder irgendwo in die Aufsicht hier mit reingehen, dass das alles miterfüllt wird, dass es also verlagert wurde. Ich war in diesem Jahr 3-mal in Banken, Freitag das 4. Mal und muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wofür diese Gebäude da sind. Also wenn ich da durchgehe, da sind nur leere Büros. Die sind bestimmt alle im Homeoffice und zu Tisch, vielleicht auch mal im Urlaub, ne? Da kommt bestimmt vieles zusammen. Aber wenn ich da jetzt zurückdenke an meine Zeit in der Bank, was sehr, sehr, sehr lange her ist, ja, weit über 20, 30 Jahre fast, da war also immer eigentlich das Thema, gerade wenn ich mich jetzt nochmal in meine Ausbildung zurückdenke, als krassesten Fall, kriege ich überhaupt einen Stuhl? Ja? Also vom Büro gar nicht zu sprechen, irgendwie hatte ich sowieso keinen Anspruch drauf. Aber kann ich überhaupt irgendwo sitzen? Weil da waren einfach unglaublich viel Personal. Und heute ist das Gegenteil. Heute musst du froh sein, wenn dich überhaupt im Servicebereich ein Mensch bedient oder wenn du oben durch Geschäftsfirmenkundenberatung läufst und du denkst, ja, das sieht hier alles gut aus. Aber die sind also, ist auch dunkel, die Büros. Nicht, dass da gerade mal nicht jemand ist. Und das haut natürlich an der Stelle total rein.
Ja, ja. Also bedeutet für uns als Immobilieninvestoren, das war auch auf dem Festival, auf dem Klassentreffen bei uns die Tage und unter den Experten, glaube ich, schon so ein bisschen Konsens. Also grundsätzlich, klar, wollen die Banken Geschäft machen, auch in diesem neuen geänderten Zinsumfeld, so neu ist es ja gar nicht mehr, aber man muss dafür ein bisschen mehr arbeiten, muss möglicherweise ein paar mehr Banken anfragen. Was ich noch sehr spannend fand, dass wir so oft mittlerweile hören, es sind die Volksbanken und die Sparkassen, bei denen die Investoren am besten durchkommen. Die Interhyp hat den Vortrag gemacht, da warst du, glaube ich, auf einer anderen Bühne gerade einen Vortrag machen, bin ich sicher, auf jeden Fall war dann da auch ein Chart gezeigt, wo landet am Ende der Kapitalanleger und davon auch nochmal der Immocation-Kunde, der zu Interhyp kommt, und da war das Kuchenstück Volksbank, Sparkassen auch nochmal sehr, sehr viel größer. Die scheinen irgendwie speziell für Kapitalanleger ganz gut zu funktionieren, oder?
Ja, vor allem haben die natürlich einfachere Entscheidungsstrukturen. Wenn du jetzt zu einer Commerzbank gehst, dann ist an einer gewissen Stelle einfach mit der Entscheidung Schluss. Und der geht ja nicht für dich zum Vorstand. Kann der ja gar nicht. Der sitzt ja in einer anderen Stadt. Ne? Das ist alles relativ dezentral. Und bei den Volksbanken, da gibt's dann immer noch irgendwelche Ausschüsse. Das gibt man dann dem Chef mit, der dann doch nochmal in irgendeinem Tagungsausschuss sonst wo das vorstellen kann. Und dann ist da ein Haken dran. Also diese auch dauerhafte Begleitung ist viel, viel, viel einfacher. Das, ich würde jedem raten, Volksbanken, Sparkassen, also Sparkassen, Volksbanken und Raiffeisenbanken, das sind die Banken, mit denen Investoren wirklich gut sprechen und gut wachsen können. Und wenn man dann sein Portfolio auf Immobilienportfolio in den dreistelligen Millionenbereich bewegt, dann ist vielleicht auch eine Deutsche Bank und Co. ja, und die ganzen anderen, dann sind das sehr valide Größen, die dann vielleicht auch nochmal ein anderes Handling da an der Stelle haben. Aber bis dahin, ob jetzt mit einer, das ist schwierig bei Volks- und Raiffeisenbanken, aber mit ein paar davon kommt man eigentlich sehr, sehr, sehr gut klar. Und kriegt auch, das ist meine Erfahrung, grundsätzlich verbindliche Zusagen. Also wenn man alles aufbereitet, wenn man es vorbereitet, wenn man transparent ist, dann klappt das auch. Und für Transparenz gehören für mich ganz viele Dinge dazu. Die Sparkassen und Volksbanken, mit denen ich zusammenarbeite, haben zum Beispiel so automatisierte Portale, wo mein Steuerberater quartalsweise die BWAs hinschickt und die Bilanzen, wenn es fertig ist. Das heißt, die fragen die gar nicht bei mir an, ja, die werden da hingeschickt und dann sind die happy. Das heißt, die sind immer gut vorbereitet, die wissen immer, was bei mir los ist. Und auch wenn ich jetzt eine Anfrage stelle, müssen die nicht fragen, oh, vor 2 Jahren ist das letzte Mal miteinander gesprochen, was ist denn so in der Zwischenzeit passiert, lassen Sie uns erstmal einen Kaffee trinken und über die Vergangenheit sprechen. Nein, die wissen on point, das ist so, vielleicht, ich weiß nicht, ob das automatisiert ausgewertet wird, das habe ich noch nicht gefragt, aber es wäre meine Hoffnung, ja, dass also auch jedes Jahr wird ja ein Kreditrating dann wieder gemacht und dass das eben dann auch aktuell ist und dass deshalb auch eine Zusage so schnell kommen kann. Trotzdem, die Bearbeitung hintendran dauert eben seine Zeit. Deshalb auch der Tipp, den ich auch in meinem zweiten Vortrag beim Festival gegeben habe, du brauchst als Investor langfristig, um agieren zu können, eigentlich eine sehr, sehr schöne und große Kreditlinie von Banken, ja, so dass du, das meinte ich auch vorhin ganz am Anfang mal mit dem Backup, dass du im Zweifelsfall deine Investments selber bezahlen kannst, zumindest kurzfristig, um dann die langfristige Umfinanzierung dort zu bekommen. Ansonsten bist du zwar, du kannst agieren am Markt, aber der mit der Kreditlinie, der kann es schneller, weil der steht ja in dem Objekt drin und der sagt dann, nehme ich, und zwar verbindlich, ja, und ich kümmere mich dann um den Rest, wohingegen der andere sagt, ja, okay, ne, und jetzt gucken wir mal, wie ich das alles hintereinander bekomme. Da steht dann nur das Wort und nicht die Tat dahinter.
Ja, ja. Thema Ankauf. Wie, also wieder ein bisschen Recap. Vor 12 Monaten, glaube ich, hast du hier mal sehr, sehr transparent deine über 1000 Angebote im Halbjahr, glaube ich, war es, Strategie dargelegt, weil, nochmal, wir erinnern uns, 2021 bin ich wahrscheinlich in einem Bieterverfahren gelandet. Es ging wahrscheinlich darum, dass ich sehr, sehr schnell bin, außer ich habe super Kontakte gehabt. Dann haben wir mit der Zinserhöhung gemerkt, okay, die Verkäufer, die akzeptieren noch nicht, dass die Preise jetzt runtergehen müssen. Deswegen geben wir möglichst viele Angebote ab. Das hast du schon gesagt, dieses System hast du vom halben Jahr dann gesagt, das System muss ja über die Zeit ein bisschen angepasst werden, weil jetzt haben wir auch gesehen, dass Angebotspreise schon auch runtergekommen sind. Genau. Wie arbeitet das System im Moment?
Das System arbeitet noch, aber ich habe schon letztes Mal gesagt, hier muss ein bisschen mehr emotionale und biologische Intelligenz noch reinfließen. Ja. Das System war, also ich habe auch schon letztes Mal gesagt, das möchte ich nochmal betonen, diese Systeme, das ist nicht so, die setzt man nicht einmal auf und dann ist alles wunderbar für alle Zeiten und man kriegt nur noch morgens seine 3 Umschläge, welchen Deal hättest du denn gerne heute? Ja, das funktioniert eine Zeit lang. Das hat dieses System so in der Art und Weise hat nicht funktioniert, als wir alle Schlange gestanden haben bei Besichtigungen. Da brauchte man eben den persönlichen Einsatz. Das System hat super funktioniert, als die Preise viel zu hoch waren und keine Nachfrage da war. Das war herausragend. Das hat richtig gut funktioniert. Und auch als die Preise ein bisschen runtergegangen sind und die Nachfrage trotzdem noch nicht wieder da war, hat das System auch herausragend gut funktioniert und wirklich Angebote, also viel, viel mehr Angebote und richtig gute produziert, als ich letztendlich gekauft habe. So, beim letzten Mal war schon so ein kleiner Kipppunkt. Und zwar immer bei den Angeboten, wo jetzt der verständige Investor sagt, das ist eigentlich schon gut eingepreist. Ne? Also das ist nicht mehr jetzt so, das ist nicht 30%, 40%, 50% drüber, sodass ich einen ordentlichen Abschlag vom Preis machen muss, sondern das ist schon okay. Da kann man jetzt noch ein bisschen verhandeln, aber im Grunde genommen bewegen wir uns hier schon auf einer Zielgröße, die sich rechnet. Und bei diesen Angeboten, da ist es tatsächlich so, dass die, wenn man da das Exposé anfordert und jetzt hinschickt und sagt, okay, nehme ich für 10%, 20% weniger, da kommt tatsächlich keine Rückmeldung mehr. Also gerade die eigentlich schon relativ interessant sein könnten, da merkt man, da sind genug andere, die nicht eben nur eine E-Mail schreiben und das war jetzt verkürzt dargestellt, die E-Mail ist schon deutlich länger, ne? Aber da kommt nichts mehr. Es funktioniert immer noch sehr, sehr gut bei den nicht gut eingepreisten Objekten. Da kommt Resonanz, weil da ist immer noch anscheinend dieses Prinzip, okay, hier meldet sich keiner, ja, der BFOT hat sich gemeldet oder stellvertretend für ihn eben jemand, dann sprechen wir mal mit dem und nehmen da die Verhandlungen auf. So, bei allem anderen ist es inzwischen so, es gehen nicht mehr automatisiert diese Angebote raus, sondern tatsächlich der Akquisiteur nimmt Kontakt auf, versucht dann auch, erst die Besichtigung zu machen, dort vor Ort zu klären, dort ein Angebot zu unterbreiten und dann unsere Werte zu übermitteln, nämlich Schnelligkeit, Verbindlichkeit, Seriosität, Bonität. Dann zu erklären, dass unsere Werte eben etwas wert sein müssen, nämlich nicht den vollen Kaufpreis, im Gegensatz vielleicht auch zu anderen, die den geboten haben oder bieten werden. Und dass wir dann bereit sind, auf der Basis zu kaufen. Und dieser persönliche Kontakt. Und da zahlt es sich eben wieder aus, nicht schon alles auf KI umgestellt zu haben, was ich ja tatsächlich probiert hatte mal zwischendurch, was aber noch nicht so super erfolgreich war. Dieser persönliche Kontakt, der ist Gold wert. Weil die Akquisiteure machen es dann wirklich in dem Moment aus der Mischung von, ich habe ein System und ich habe den persönlichen Kontakt. Und wenn das eben nicht funktioniert auf der Ebene, dann gibt es, du kennst es ja, meine Akquiseautobahn mit nach links und nach rechts, alle möglichen Workflows mit virtuellen Assistenzen und Co., Rückgewinnungsprozesse, Betreuungsprozesse, die dann greifen, die dann aber gegebenenfalls eben auch wieder zu der biologischen Schnittstelle, dem Akquisiteur, führen, der das Ding hoffentlich nach Hause bringt.
Genau, zu einem Beispiel mit Rückgewinnung kommen wir, glaube ich, gleich noch. Das ja, es ist immer sehr schön, wenn dann doch der Anruf kommt. Noch ein Preisgefühl rückwärts gerichtet. Wir haben das auch besprochen in den Talkrunden. Ich war sehr überrascht vor einigen Wochen, wo ich einen Chart mir gezogen habe aus den großen Portalen, Angebotspreise. Mhm. Die Angebotspreise im Vergleich zum absoluten Preispeak waren da gerade mal 10% niedriger. Mhm. Was überhaupt nicht dem Marktgefühl entspricht, was ich hatte, was überhaupt nicht dem Marktgefühl entspricht, was alle Investoren hatten. Und wir haben 2500 davon am Wochenende gesehen und mit vielen davon gesprochen, die alle gesagt haben, und jetzt gerade auch ein bisschen mehr die Profis, ne, bei uns im Coaching-Team, haben alle gesagt, nee, also zum Peak-Preis muss ich 30%, besser 40% runterliegen jetzt im Einkauf. Ja, das liegt logischerweise daran, dass Angebotspreise noch verhandelt werden. Das liegt auch daran, dass wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und nicht den Markt kauft und da natürlich auch viele Eigennutzer dabei sind, die dann wahrscheinlich nicht verhandeln und keine Ahnung. Aber was würdest du sagen, wie gut sind die Angebotspreise mittlerweile? Weil die sind ja runtergekommen, die Angebotspreise. Muss man noch viel verhandeln oder gibt es einfach so jetzt schon gute Deals?
Also ohne Verhandlung etwas zu kaufen, da würde ich mich echt schlecht fühlen. Im Moment immer noch. Wenn ich den Angebotspreis zahlen würde, das wäre gefühlt kein Deal. Ich hatte ein einziges Mal in diesem Jahr, da war ich bereit, den Angebotspreis zu bezahlen, auch noch gerade hier in Bielefeld, weil das Objekt war so gut eingepreist. Ich habe dann probiert, ich persönlich in dem Fall tatsächlich sogar mit dem Makler zu sprechen, was geht da? Und er sagt, nein, da geht nichts. Ich so, okay, dann Angebotspreis und bin überboten worden. Ja, jemand hat also nicht im Gebotsverfahren, sondern offenes, aber jemand hat einfach noch mehr gezahlt. Ich ärgere mich natürlich, es nicht gekauft zu haben. Ich hätte es trotzdem nicht gemacht. Ja, also da muss ich auch ehrlich zu mir sein, das hätte ich aus Prinzip nicht gemacht. Da bin ich einfach auch verwöhnt aus den letzten Jahren. Das fühlt sich nicht wie ein Gewinn an. Obwohl das ist, das kennt man von mir gar nicht, ne? Das ist ein Stück emotional statt sachlich. Im Excel hätte sich's trotzdem gerechnet, aber da war ich noch nicht. Inzwischen bin ich da, wo ich sage, es gibt anscheinend Objekte, da muss das wieder der Fall sein. Die Angebotspreise sind in Teilen, in Ausnahmen sehr, 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 sehr gut gesetzt. Ich habe hier zwei Exposés liegen, ich werde sie nicht zeigen, weil beide noch am Markt sind, ja? Von einem Makler, der mir hier in Bielefeld immer die Sachen schickt, aber die sind auch ganz normal online. Die sind super eingepreist. Die sind wirklich super eingepreist. Wo wir hier von, also bei dem einen von 1.100, bei dem anderen von etwas weniger pro Quadratmeter sprechen. Zustand nicht super genial, aber dafür kann man die vom Fleck weg kaufen. Ja, das ist überhaupt keine Herausforderung. Da könnte man sicherlich auch noch ein bisschen was verhandeln. Also es gibt diese gut eingepreisten. Es gibt auf der anderen Seite aber immer noch wirklich viele, viele Angebote, die ich sehe und denke, hat der Fieber, ja, der Makler? In welcher Zeit lebt der? Wahrscheinlich war es der Makler dann nicht, sondern der Eigentümer, der eben noch in diesen alten Zeiten schwelgt und sagt, aber mein Nachbar hat vor 3 Jahren auch zu dem Preis verkauft und den hätte ich jetzt gerne und den wird er nicht bekommen. Und da sind wir natürlich bei diesen Dingen dann eben dran und versuchen dann mit unserer Struktur und unserem Prozess dann dahinterher zu sein. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt eine Hypothese, dass die Mischung daraus, ja, dass eben manche einfach sagen, nee, ich bin immer noch in diesen super alten Gefilden unterwegs und den teilweise sehr, sehr gut eingepreisten, dass das in Summe dann vielleicht diese 10% ausmacht. Von meinem Marktgefühl her kann ich die 10% her nicht erklären. Also gefühlt würde ich sagen, die Preise sind um 20-30% im Angebot schon reduziert worden. Und wenn man die jetzt noch teilweise leicht nachverhandelt bei jetzt fallenden Zinsen, dann sind das super Deals für die Ewigkeit.
Ja. Ja, also ich glaube, super Deals haben wir wirklich. Was gerade, glaube ich, sehr, sehr deutlich wurde, man muss sehr differenziert reingehen. Es kann sein, der Angebotspreis noch sehr hoch, muss deutlich verhandelt werden. Es kann jetzt sein, dass der Angebotspreis mal gut ist, inklusive sogar, da bietet jemand anders schon mehr. Das ist also ziemlich spannend. Bedeutet, glaube ich, für den Investor, gerade auch für den Einsteiger, der vielleicht noch nicht so ein Marktgefühl hat, sich unbedingt dieses Marktgefühl zu beschaffen. Und wirklich ein Verständnis dafür zu kriegen, was sind Quadratmeter Kaufpreise, vielleicht auch wirklich mal zurückschauen, was waren Quadratmeter Kaufpreise vor ein paar Jahren an dem Standort, was wäre jetzt ein guter Preis, das kriegt man nur durch Marktbeobachtung und durch viele ja, Angebote, die man sich am Ende anschaut. Und ja, also zum Beispiel Immometrica benutzen, also unser Partner, da kann man Quadratmeter Kaufpreise, Renditen, alles wunderbar filtern und sehen. Und wenn man die Übung ein paar Wochen, ein paar Monate macht, ganz speziell auf einen Teilmarkt bezogen, in dem man sich auskennen will, dann kriegt man so ein Preisgefühl, was jetzt gerade umso wichtiger ist, weil es so sehr unterschiedlich ist.
Ja. Ganz genau, ganz genau. Ja. Und dazu kommt ja noch die Triage, also zwei haben wir schon genannt, ne? Fallende Preise, sinkende Zinsen und steigende Mieten. Ja. Das kommt ja bei der Renditeberechnung ganz klar hinzu. So dass das läuft eigentlich alles gerade, also es ist fast surreal, weil alles gerade zum Investor hinläuft. Wir hatten ja genau das andere nach der Zeit der Zinswende, wo die Preise immer noch extrem hoch waren, die Zinsen aber hoch gingen. Und irgendwie du gedacht hast, ja, das passt ja alles nicht zueinander. Jetzt passt es auch nicht zueinander, aber im Guten. Ne? Denn du kannst Preise immer noch verhandeln auf einem relativ günstigen Niveau. Du gehst mit immer besseren Zinssätzen im Moment rein in das Ganze und hast steigende Mieten, die ja auch die nächsten Jahre aller Voraussicht nach an vielen Standorten weiter steigen werden.
Ich glaube auch, man hat eine relativ große Sicherheit, in seine Excel einzutragen, dass über die nächsten Jahre die Mieten steigen, weil das wirklich deutlich ist. Haben wir auch, Professor Vogtländer hat auch einen Vortrag gehalten bei unserem Klassentreffen, der sich ja da sehr im Detail auch mit beschäftigt und guckt, wo sind welche Mietentwicklungen und so. Da kann man schon sehr, sehr klar erkennen, da kann man sich darauf verlassen, die nächsten Jahre geht's auf jeden Fall aufwärts mit den Mieten. Regulierung ist ein Thema, was wir auch besprochen haben, Risiko, das immer ausgeklammert. Aber das führt natürlich dazu, und da kommen wir dann bei der Prognose gleich, ne? Aber dann ist natürlich jetzt die spannende Frage, okay, also die Investoren, die antizipieren irgendwie schon steigende Mieten, sehen gerade fallende Zinsen, jetzt müssten die Investoren ja langsam bereit werden, höhere Preise zu bezahlen. Und genau, da kommen wir aber dann gleich zu, was du glaubst, wo das alles hinführt. Jetzt noch schnell Verkauf. Mhm. Wie fühlt sich das an im Moment zu verkaufen?
Besser, Gott sei Dank. Also, aber man kann jetzt nicht erwarten, jetzt habe ich gerade erklärt, wie toll das alles ist im Einkauf. Mhm. Und das gibt es nicht. Das ist ja wie eine schöne Schaukel oder eine Waage. Ne? Wenn die eine Seite super funktioniert, dann ist irgendwas mit der anderen Seite. Und so ist es auch hier. Verkauf ist herausfordernd, aber nicht unmöglich. Du brauchst einfach Zeit. Und zwar zum einen Zeit, um deine Preise durchzusetzen, um die Qualität eben zu liefern, die es dann auch von anderen Angeboten vielleicht abhebt. Aber zum anderen braucht derjenige bei der Bank die gleiche Zeit. Ja, selbst wenn er dir eine Zusage gibt, genau das Problem, was wir haben, hat ja auch ein Käufer in dem Moment. Und da eben vorbereitet hinzugehen. Wir haben zum Beispiel, wenn wir Aufteilungsprojekte haben, holen wir schon ganz gezielt mindestens einen Finanzierungsvermittler dazu, dem wir das ganze Projekt vorstellen und sagen, mach du das doch schon mal mit einer Bank bitte fertig. Ja, nimm einen Avatar quasi, ja, den Familienvater mit zwei Kindern, der keine Lust hat, sich selber einzuarbeiten in Immobilien an sich, der aber ein ordentliches Produkt für seine Altersvorsorge haben möchte mit einer adäquaten Rendite. So stellen wir uns das vor, die Rendite hat das und den nimmst du als Avatar und stellst den bei den Banken vor. Ob die Banken dieses Projekt überhaupt begleiten und vor allem nicht nur einmal, sondern wie viele Einheiten es dann auch immer hat. 18, 20, 50, wie viel auch immer. Ob die Bank dazu zur Verfügung steht. Das ist kein Zwang für den, der dann als Interessent kommt, aber es macht die Sache im Regelfall sehr, sehr leicht und auch schneller, ja? Weil natürlich auch schon der Makler oder wer auch immer es verkauft, weiß, wenn dieser Käufer ungefähr einem Avatar entspricht, den wir hier vorher definiert hatten, dann wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas. Ja? Jeder Kreditfall ist ein Einzelfall, aber das ist hier die ganze Magic. Genauso wie wenn wir zur Bank gehen und super vorbereitet sind, müssen wir es für jemanden, der das nicht jeden Tag macht, so einfach wie eben möglich machen. Und wenn ich zum Herrenausstatter gehe, dann möchte ich doch auch, ich möchte reingehen und möchte am liebsten rausgehen mit 10 Hemden, 8 Anzügen, den passenden Schuhen, Socken, ohne gefragt zu werden. Ja, eigentlich wollte ich nur ein paar Hemden und gehe voll ausgestattet mit ein paar Tüten wieder raus. Dann ist meine Erwartung übererfüllt und ich bin rundherum zufrieden. Und jemand, der was für seine Altersvorsorge tun will, dann feststellt, das geht mit einer Immobilie, mit einem ordentlichen Produkt, was er kauft, weil er sich vielleicht nicht so einarbeiten will wie andere und nicht Investor werden will und dann aber darüber hinaus dieses Plus obendrauf bekommt an Service, an Finanzierung, an allem, dann ist das ja für denjenigen eine gute Sache, aber eben auch für uns, ja, ganz im Selbstnutz, eine super Sache, weil so können wir es ein bisschen beschleunigen, das Ganze.
Also ich höre raus, Verkauf ist ganz anders als 2021 nach wie vor. Es dauert länger, man muss warten, man muss den passenden Käufer finden. Das, was die Käufer vom Kaufen abhält, ist oftmals auch die Finanzierung. Wenn man da unterstützen kann, macht das eine ganze Menge Sinn. Kurzer Sidestep, weil du gerade schon Aufteiler sagtest, wir selber auch sehr aktiv sind und das wirklich, also es ist verrückt, wie in den letzten 12 Monaten das Aufteiler-Business überall zu hören ist. Das scheint das zu sein, was gerade funktioniert. Wir haben auch festgestellt, und das weiß man auch, Mehrfamilienhäuser sind deutlich günstiger als einzelne Wohnungen, was lustigerweise tatsächlich andersrum war vor der Zinserhöhung, was eigentlich der abnormale Zustand ist. Also wir hatten schon irgendwie ein bisschen einen Witz gemacht, das Aufteile-Reverse-Geschäft quasi. Also kaufst Einzelwohnungen, solange bis dir die ganze WEG gehört, dann kannst du das ganze Haus verkaufen. Das war vor 4 Jahren möglicherweise sogar ein guter Move. Ist wieder deutlich anders. Das Mehrfamilienhaus ist günstiger. Das heißt, Aufteiler ist auf jeden Fall was man sich anschauen kann, wenn man sich so weit quasi schon in der Wertschöpfungskette vorarbeiten will. Was würdest du sagen, bedeutet das für den ETW-Käufer, der seine erste Wohnung sucht? Der sagt, ja blöd, ich kann jetzt noch kein Mehrfamilienhaus vielleicht kaufen. Oder sollte der schnellstmöglich versuchen, ein Mehrfamilienhaus zu kaufen? Oder bei der Einzelwohnung?
Ich tue mich schwer mit so pauschalen Aussagen, weil ein Mehrfamilienhaus einfach ganz andere Herausforderungen hat als eine Eigentumswohnung. Ich hatte gestern gerade noch Coachings dazu, wo auch jemand 4 Eigentumswohnungen gekauft hat und diejenige habe ich dann quasi überzeugt, es ist jetzt Zeit für das erste Mehrfamilienhaus, weil das ein logischer Wachstumsschritt ist an der Stelle. Aber das ist einfach was ganz anderes. Man kann sich da sicherlich Hilfe nehmen, auch in der Hausverwaltung, im Service, mit allem drum und dran. Trotzdem ist es was anderes, weil wenn das Dach undicht ist, ist man plötzlich selber zuständig für vieles. Aber man kann, jetzt mal rein ab von Aufteilung, da sage ich gleich noch was zu, kann man bei einem Mehrfamilienhaus wahre Werte heben. Denn bei einer Wohnung kann man immer nur im Sondereigentum was machen. Immer nur in seinem kleinen in seiner kleinen Wohnung. Alles drumherum, da kann man zwar abstimmen, aber hat im Endeffekt eine Stimme von ganz, ganz vielen. Beim Mehrfamilienhaus kann man selber das Haus steuern. Und meine besten und tollsten Entwicklungen, die ich gemacht habe, war immer ein relativ schlechtes Haus schon in einer passablen Straße zu kaufen. Ja, wo ich aber dann beeinflussen konnte, was wohnen dort zukünftig bei jeder Neuvermietung für Mieter? Wie bringe ich die Modernisierung im Haus voran, sodass das eben über einen Zeitraum von 5 bis 8 Jahren den anderen Häusern in der Straße ähnelt, aber nicht nur von außen und von innen, sondern oft auch im Mieterklientel. Das geht dann einher, nicht falsch verstehen, da wurde niemand entmietet, da wurde niemand unter Druck gesetzt, aber mit der Entwicklung des Hauses, da passiert natürlich auch im Haus was und 10% aller Mieter ziehen sowieso um pro Jahr, statistisch gesehen. Also da klappt was. Und dort habe ich dann Entwicklungen vornehmen können. Mir fällt jetzt gerade eins, was jetzt gerade in Bielefeld in den Verkauf gegangen ist, ja, was ich mal für, das ist ein 6-Familienhaus, habe ich mal für unter 300.000 Euro gekauft. Ich habe dort sicherlich einiges investiert. Ich denke mal, der GIG dürfte so bei 450 liegen, aber das ist hoch Cashflow-positiv, weil für, man darf es gar nicht sagen, 0,6% finanziert. Wow. Tut mir also echt weh, dass das nur noch ein Jahr läuft. Und ja, aber ich verkaufe es halt jetzt. Ja. Und ich habe die Mieten und alles so entwickelt. Das ist zum einen das Haus, was, deshalb verkaufe ich es eigentlich nur sehr ungern, was immer den Unterhalt für meine Kinder bezahlt hat. Ganz interessant, also je älter die wurden, desto mehr hat das Haus auch abgeworfen in dem Moment. Ne? Es war so, mit einem Haus war quasi auch dieses Thema finanziell dann zumindest für mich erledigt. Und zum anderen, also für unter 300 gekauft, vielleicht GIG 450 mit Sicherheit 30.000 Euro Überschuss pro Jahr in diesem einen Haus. Das können wir jetzt mal im Hinterkopf behalten. So, und jetzt ist es im Angebot für 679.000 Euro steuerfrei, weil damals habe ich das halt noch privat gekauft. So, und das sind natürlich Dinge und Entwicklungen, also wo du sagst, du hast etwas, von dem kannst du partizipieren, Mehrfamilienhaus, nicht mit 50 oder mit 100 Euro pro Monat, sondern du kannst das auf viele tausend Euro im Jahr entwickeln. Und dann kannst du eben noch durch den Gesamtwert, den du da hebst, nicht nur in deinem kleinen Sondereigentum, sondern insgesamt im Haus, kannst du hinten einen riesen Wert generieren im Verkauf. Bei Aufteilern funktioniert das natürlich viel schneller. Da kann ich den Wert viel schneller heben, denn im Moment, das hast du genau richtig gesagt, ist es so, das Mehrfamilienhaus ist vom Quadratmeterpreis günstiger als die Eigentumswohnung. Ich muss mich da witzigerweise daran erinnern, dass ich in Düsseldorf mal 9 von 10 Wohnungen gekauft habe und habe wirklich alles dran gesetzt, diese 10. Wohnung zu kaufen. Ich habe dem so charmante Angebote gemacht, deutlich, deutlich über Wert, weil ich wusste von der Maklerin, ich kriege auf das Gesamthaus dann 20% mehr, wenn ich es in den Verkauf gebe. Also es war nahezu egal, was ich demjenigen bezahlen konnte. Er hat es nicht verkauft, ich habe es nicht hinbekommen. Ja. Das war damals so der Deal, der verrückte Deal. Und heute ist es anders. Heute kaufst du das, du teilst es auf, du verkaufst es ab und machst planmäßig viel Gewinn. Da möchte ich aber jetzt tatsächlich so in den Markt auch ein paar, auch warnende vielleicht nicht, aber vielleicht ein paar Erfahrungswerte reinspielen. Wir hatten da so 3 große Wellen und dieses hier ist die 3., die ich in letzter Zeit beobachten konnte. Das eine war Fix and Flip. Ich sage ja auch gerne veredeln und veräußern. Alle haben sich da drauf gestürzt. Das war eine super Sache und das hat auch super funktioniert, bis externe Marktfaktoren dazu kamen und es leider, leider, leider viele Leute dann auch nicht geschafft haben, weil die sich so drauf konzentriert haben, eingekauft haben, vielleicht auch die Bewegung des Marktes mit der eigenen Fähigkeit vertauscht haben, weil eigentlich war da sehr viel Marktbewegung auch nur mit drin. So, dann war das so die erste Welle. Die nächste Welle, die dann kam, Rent to Rent. Ja, der New Holy Shit, wenn ich das hier sagen darf. Ja, wie mache ich da entsprechend Umsatz, vielleicht sogar ohne die Immobilie zu besitzen, was sich mir gar nicht erschließt, weil ich mache immer als Immobilienbesitzer das bessere Geschäft, egal was dann mit der Immobilie passiert. Ja, das zu machen. Und du hast in vielen, vielen Regionen, sowohl im Airbnb als auch im Monteurbereich, Überkapazitäten inzwischen. Und das werden sicherlich nicht weniger, weil es werden immer noch immer mehr, die das machen. Qualitativ kann sich der ein oder andere durchsetzen. Das ist jetzt nicht per se so, dass das für alle nicht in Frage kommt. Aber für den, der sagt, oh, das mache ich jetzt irgendwie auch, das ist echt schwer geworden in ganz vielen Regionen. Und bei Aufteilern, da sehe ich es ganz genauso. Du hörst an allen Ecken und Enden Aufteilung. Ich meine, wir sagen es ja auch gerade, ja? Wir könnten jetzt so lapidar raushauen, ey, das ist wie Gelddrucken. Ja? Du kaufst etwas, du teilst es auf und durch diesen Prozess ist es hinterher mehr wert. Mal abgesehen davon, dass Aufteilung nicht immer so einfach ist, wie sich das anhört. Und man baulich auch schon sehr, sehr gute Prüfungen vorab gemacht haben muss und auch mit Behörden dann sehr viel Wartezeit und so hat und auch hinten im Verkauf nicht immer alles glatt geht. Das führt zwangsläufig auch zu einem extrem hohen Angebot an den Märkten. Und daher meine Devise, und da stehe ich zu, jedes Objekt, was ich hier einkaufe und sage, da teilen wir auf, da verkaufen wir ab, bei jedem einzelnen Objekt bin ich bereit, das im Bestand zu halten. Und nicht nur bereit, sondern ich habe Freude daran, es im Bestand zu halten, weil es mir trotzdem 6, 7, 8%, wie viel auch immer, Rendite bringt und ich bin happy damit. Und wenn ich es aufteile und abverkaufe, dann muss ich sehr, sehr genau der Meinung sein, dass alle Einheiten dort auch verkauft werden. Weil das allerletzte, was ich möchte, ist in einer von mir gegründeten WEG mit Hausverwaltung, die ich eingesetzt habe, hinterher die zwei schlechtesten Wohnungen, die nicht verkauft werden konnten, irgendwie zu behalten. Das würde überhaupt nicht meiner Philosophie entsprechen. Und deshalb also nicht so verstehen, dass da müssen wir alle hin. Das ist im Moment ein super Geschäft. Aber Vorsicht, das kann auch sehr, sehr schnell zu einer Überflutung des Marktes führen und dann nämlich genau dazu, dass Eigentumswohnungen bald vielleicht nicht mehr teurer sind als Mehrfamilienhäuser vom Quadratmeterpreis, weil einfach genug Angebot da ist.
Ja, ganz, ganz wichtiger Hinweis und für jeden, der uns hier zuhört und noch nicht seine ersten 1, 2, 3 kleinen Wohnungen gekauft hat, macht das, fokussiert euch darauf. Es ist nicht schlimm, dass eine Marktchance mal kurz an euch vorbeizieht. Rent-to-Rent war für viele dann sehr zugänglich, weil man kein Eigenkapital gebraucht hat. Aufteiler ist mit Sicherheit sehr viel weniger zugänglich, weil man A, Eigenkapital braucht und B, der Prozess sehr viel komplexer ist, man sehr viel mehr tun muss. Aber das, was wir seit vielen Jahren haben und Immocation, glaube ich, auch irgendwie ausmacht, kaufe dir 1, 2, 3 Wohnungen, die sich relativ zügig bald dann von selbst abzahlen, die Miete, die Bankrate deutlich überschreitet und schreib dir die Zinsen langfristig fest. Das ist erstmal Long Game und alles andere ist dann Mitspielen bei Sachen, die große Chancen bieten, aber logischerweise auch Risiken.
Das war auch das bei den ganzen Flippern, wenn ich sie jetzt mal so nennen darf. Ja, ja. Viele im Nachhinein bedauert haben, keinen Bestand zu haben, weil nicht nur die Herausforderung mit den Projekten besteht, sondern es ist kein Einkommen mehr da. Es ist kein Grundrauschen da. Ja. Und wie viele davon auch jetzt teilweise ja bei uns im Coaching sind, um zu lernen, wie geht denn jetzt eigentlich Bestand an der Stelle? Weil ich baue mir jetzt mal lieber parallel Bestand auf, um natürlich ein bisschen weiter meinen Immobilienhandel zu machen. Und es gibt ja auch Leute, die können das ganz wunderbar. Und Aufteilung ist ja auch letztendlich eine Art des Immobilienhandels an der Stelle. Aber der Bestand sollte immer im Fokus liegen, auch wenn das leider, Hashtag Long Game, führt nicht nächstes Jahr zur finanziellen Freiheit, aber deutlich schneller als 45 Jahre zu arbeiten und auf die Rente zu hoffen. So viel ist sicher.
Ja, absolut. Und Stefan und ich haben viele Gespräche ja logischerweise auch drüber. Jetzt haben wir irgendwie viele Businesses, auch ein Online-Business und auch Immobilien-Businesses, wo wir kurzfristiger agieren. Gefühlt hängt das alles zum Beispiel schon an einer Sache, nämlich den Zinsen. Mhm. Wenn die Zinsen deutlich hochgehen, ist auch das Geschäftsumfeld für Immocation schwieriger. Auch wenn man vielleicht sogar bessere Deals machen kann, ist trotzdem weniger Leute interessieren sich für den Immobilienkauf, weil sie hohe Zinsen sehen. Gleichzeitig ist logischerweise ein Handelsbusiness, Aufteilerbusiness sehr viel schwieriger, wenn Zinsen steigen. Was wir die ganze Zeit immer wissen, unser Bestand ist die Bank. Also das läuft einfach sicher, weil wir da festgeschrieben sind. Da haben wir erstmal keinen Impact durch die Zinsen. Ganz im Gegenteil, hohe Inflation bedeutet noch mehr steigende Mieten. Und da war der Bestand halt immer ein sehr, sehr gut sicherer Hafen, der sich auch richtig gut angefühlt hat jetzt.
Ja. Und Bestand läuft langfristig immer besser, als man es geplant hat. Es ist einfach nett, da kannst du noch so, also wenn du seriös planst, ne? Du kannst natürlich jetzt die Luftschlösser bauen, ja. Aber wenn du seriös planst, ihr sagt das ja auch zu allen euren Brandenburg-Projekten. Und ich kann das auch quer durch die Bank hier zu jedem Mehrfamilienhaus sagen. Die Ist-Planung, die konservative, reelle Ist-Planung wurde bereits in Jahr 3 deutlich überschritten. Und aus jetziger Sicht, wenn ich dann zurückblicke, denke ich so, wieso habe ich eigentlich nicht die ganzen Häuser links und rechts davon gekauft? Ja, weil es hat sich so unfassbar gut entwickelt. Bestand ist einfach langfristig Gold.
Ja. Ich habe das versucht in der Eröffnung beim Festival ja auch so ein bisschen rüberzubringen mit diesem Hockeystick und so. Genau. Du kannst es teilweise nicht mal vorher ausrechnen und bist möglicherweise frustriert. Aber langfristig beim Bestand wirken einfach ein paar echt gute Mechanismen. Okay, Weil wir gleich noch Zeit haben wollen für die Prognose und heute ein bisschen zeitlich limitiert sind, brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch die zwei Projektbeispiele, damit wir noch eine ausführliche Prognose bekommen. Genau, du hast zwei rausgepickt, du hast viele gemacht, vermutlich.
Erzähl mal. Einfach mal die zwei erstmal vorab, weil ich vorhin gesagt habe, ich verkaufe da irgendwas. Ja, also das ist nicht andauernd so, aber es ist so ein, ich habe das auf dem Festival auch gesagt, so ein Programm Fit for 50 nenne ich es, neben gesundheitlichen Zielen, über die wir stundenlang auch wir zwei zusammen sprechen können, ist das eben auch alle Häuser mit so kleinen, ich sage jetzt mal Defekten, liebevollen, ja, Defekten in dem Sinne, die nächsten 20 Jahre muss ich da sehr viel Liebe einfließen lassen oder sehr viel Arbeit dort investieren. Die dürfen das Portfolio verlassen. Ich mache es dann einfach auch nochmal fit, vielleicht auch für die nächste Generation oder deshalb, also nicht wundern, wenn das eine oder andere auch mal verkauft wird. Ich kaufe auf der anderen Seite weiter fleißig ein. Zwei habe ich mitgebracht, zum Beispiel ein wunderschönes Doppel. Mehrfamilienhaus, das ist, hat 14 Einheiten, steht im wunderschönen Datteln. Die Masterclass-Teilnehmer kennen das, was in meinem ersten Webinar ist, ein C-Standort. Ja? Also C wie Cash, aber auch C bewusst. Ich setze hier nicht extrem auf Wertsteigerung, weil die wird es möglicherweise dort nicht geben. Gab es zwar trotzdem in der Vergangenheit immer an Cash, an C-Standorten, aber ich setze da nicht drauf. Deshalb muss ich das für mich rechnen von Beginn an. Das war inseriert, also 780 Quadratmeter, Baujahr 74, also schon ein bisschen älter, aber super massiv gebaut. Ne? Bäder stehen alle übereinander, das mag ich auch, wenn man die mal renovieren muss. Muss man aber gar nicht. Bäder, Fenster, alle um 2000 gemacht, also da ist nicht viel zu tun. Fernwärmeanschluss ist vor ein paar Jahren ins Haus gekommen, also da auch ein Haken dran. Energetisch vorgehängte Klinkerfassade von damals, also zumindest da ist was gemacht, Dachboden ist gedämmt. Also da ist jetzt die nächsten 10 Jahre gefühlt für mich so gut wie nichts zu machen, außer vielleicht ein bisschen Wohnungsrenovierung, wenn da mal Wechsel drin ist. War inseriert für eine runde Million, also 780 Quadratmeter für eine Million. Und das ist auch so ein typischer Wert für diesen Ort. Das ist jetzt nicht außerordentlich. Ja, ich kaufe eher ein, ich versuche immer unter 1000 Euro den Quadratmeter einzukaufen. In diesem Fall, das war schon sehr gut, das Objekt. Aber ich habe es geschafft, es von 1 Million auf 800.000 zu verhandeln. Warum? Weil ich in dem Moment, wo ich da war und ich war ausnahmsweise mal wieder persönlich da, ja, gesagt habe, nehme ich und zwar heute. Ne? Und hier ist meine Hand und das wird jetzt gleich deaktiviert und von mir aus schreiben wir von meinem Handy hier meinen Makler, meinen Notar an und dann läuft das. Ja? Und das fand der Makler gut. Ich sage dem Makler immer sehr liebevoll, also jetzt so einer meiner kleinen Akquise-Hacks, wenn ich hier rausgehe und Sie haben nicht zugeschlagen, dann wird Ihr Stundenlohn immer schlechter. Ja, Sie haben jetzt den besten Stundenlohn, den Sie überhaupt erreichen können, weil wir sind fix. Ich diskutiere nicht über Ihre Quotage. Im Gegenteil, die zahle ich tatsächlich auf den Angebotspreis. Das war noch so mein Bonus, den ich oben drauf gegeben habe. Und ja, dafür habe ich es gekriegt. Also ich habe roundabout 900.000 Gig bezahlt, ja, mit allem drum und dran. Ist-Miete war bei 48.000. So, auf 900.000 Kaufpreis in oder Gig in der C-Lage zu wenig. Aber Datteln hat jetzt diese Eigenart, die haben eine Ist-Miete dort immer noch in den ganzen Häusern aus den letzten Jahren. Und dadurch, dass eben wirtschaftlich da tatsächlich ein bisschen was passiert, steigt die sehr stark. Wir kriegen in der Neuvermietung also locker 8 bis 10 Euro, je nach Zustand. Und deshalb habe ich es schon in den Sofa-Gesprächen geschafft, von 48.000 auf 70.000 Euro Jahresmiete die Miete zu erhöhen. Auf der anderen Seite Finanzierung, so 3,71% Zinsen. 10 Jahre fest. Ich habe tatsächlich es geschafft, die gesamten 900.000 zu finanzieren, eigentlich mit einer Zusatzsicherheit, die aber bei 60.000 Euro Jahresmiete wieder freigegeben wird. Jetzt hatte ich direkt 70.000, brauchte die also quasi gar nicht mehr zu stellen. Sondern das gibt eine Annuität mit 1% Tilgung, die ich dort vereinbaren konnte, von 42.000 Euro. Ich habe 70.000 Mieteinnahmen, 42.000 Euro Annuität. Ja, noch ein bisschen Instandhaltungsrücklage und Sonstiges und nicht umlegbar. Sollen wir mal großzügig sagen, ich habe 50.000 Euro Kosten an der Stelle. Dann habe ich jetzt ein Delta von 50 zu 70 von 20.000. Das sind rund 1.500 Euro im Monat. Überschuss vor Steuern, ja, mit einem Objekt. Und tatsächlich kaufe ich auch nur noch Sachen, egal, fast egal an welchem Standort, außer jetzt ein A-Standort, wo ich sage, so einen 4-stelligen Überschuss pro Monat will ich haben. Sonst lohnt sich das für mich nicht. Ja, und ich will aber mehr für die Zukunft erreichen. Und das Objekt ist hier irgendwo gut für, ich schätze mal, 90.000 Mieteinnahmen und die kämen jetzt noch on top. Also aus der Differenz von 20 kann ich auch hin zu 40.000 gehen.
Ganz normal. Da sind wir wieder beim Thema Bestand.
Entschuldigung?
Entschuldigung, da sind wir wieder beim Thema Bestand, was ja auch passieren wird.
Ja, das wird definitiv. Ja. Das bleibt 10 Jahre im Bestand Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dann hat das 90.000 Euro Mieteinnahme. Und da kann sich jetzt jeder überlegen, ob das Baujahr 74, 2000 so grundsätzlich mal renoviert und von mir in Schuss gehalten, ob das in 2034 mit 90.000 Ist-Miete mehr oder weniger als 900.000 Euro wert ist. Ja. Ist mir tatsächlich egal. Ich gehe an den C-Standort, wie gesagt, vorsichtig konservativ davon aus, meine 900.000 kriege ich wieder.
Ja.
Aber ich habe in der Zwischenzeit erst 20 und später 40.000 Euro pro Jahr Cash-Out aus dem Objekt. Das Zweite, das ist was Gewerbliches, ein bisschen spezieller. Und da zeigt es sich eben wieder, vorbereitet bleiben und vor allem auch dranbleiben. Schönes Gewerbeobjekt, rund 2.000 Quadratmeter Hallen- und Bürofläche hier in Bielefeld. Und das war, muss ich umblättern, so. Das war vermietet, das war schon weg, hier. Ja, jetzt kann ich meine eigene Schrift schon nicht mehr lesen beim Umblättern hier.
Kenn ich.
Das hat eine Ist-Miete von 105.000 und war im Angebot für 1,5 Millionen. Etwas, was ich normalerweise so nicht kaufe, es war nämlich eigentlich fertig entwickelt. Es sind schon mehrere Mieter drin, es ist aufgeteilt, ja, es sind insgesamt 7 verschiedene Mieter in dem Ganzen. Und eigentlich kaufe ich am liebsten leer und ich mache die Entwicklung, weil da ist die größte Werthebung zu schaffen. Es hat mich trotzdem interessiert, aber schon vor einem halben Jahr. Und ich habe damals 1,35 Millionen Euro geboten. Es ist aber tatsächlich für die vollen 1,5 Millionen Angebotspreis weggegangen damals. Ja, und ich habe es wieder auf den Tisch bekommen. Der Käufer hat die Finanzierung nicht hinbekommen. Ist also rückabgewickelt worden, das Ganze.
So lange dran geblieben.
Hab jeden Monat auch nachgefragt, ne, was ist denn jetzt so damit? Und es kam dann immer so, ja, ist in Abwicklung. Und dann kam es eben wieder auf dem Tisch. So, ich habe es mir dann nochmal angeschaut, habe nochmal ein Gefühl dafür entwickelt, habe dann gefragt, wie sieht es mit dem Kaufpreis aus? Erwartet hätte ich eigentlich, dass gesagt wird, ja, tut sich nichts, weil war ja schon einmal für 1,5 verkauft und der Markt ist jetzt auch nicht schlechter geworden. Und da zahlt sich aus, dass der Makler dann plötzlich sagt, Seriosität, Bonität ist dem Verkäufer jetzt etwas wichtiger als die Schnelligkeit. Ja? Der musste nämlich sogar die Notargebühren bezahlen, weil selbst das hat der Käufer dann nicht hinbekommen. Also irgendwie hat er entweder die Flügel gestreckt oder mit einer GmbH gekauft, dann die er abgeschlossen hat. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Und ja, ich sage, okay, aber dann nicht für 1,5, sondern damals habe ich 1,35 geboten. Ich würde sagen, jetzt noch 1,3. Wir haben uns geeinigt bei 1,305 Millionen und dafür habe ich es jetzt gekauft. Finanzierung 10 Jahre, 3,98 ist gut für ein gewerbliches Objekt und zwar den GIG. Der Makler ist sehr, sehr, ja, man könnte fast sagen, gierig da an der Stelle, fast wie ein Sylter-Makler, also der haut richtig rein. Und ein paar Nebeneffekte, aber ich habe die Gesamtsumme, eben den Gesamt-GIG finanziert bekommen zu 3,98. Ich sage aber gleich was zur Zusatzsicherheit. Mit 1,5% Tilgung in ETF. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und das erste Jahr tilgungsfrei. Sodass ich da also erstmal auch Liquidität noch in dem Objekt schaffen kann. So, die Bank hat gesagt, wir finanzieren dir alles. Wir bekommen aber 400.000 Euro Zusatzsicherheit. Und zwar ausnahmsweise mal keine Grundschuld, ja, dann müssen wir das auch wieder bewerten. Bei der Bank hatte ich auch nichts mehr frei, wo die schon mal bewertet haben, sondern hier Cash auf den Tisch des Herrn, ja, aufs Tagesgeldkonto zu 0, was weiß ich, Prozent. Und der Deal ist jetzt folgender, die Ist-Miete ist bei 105. Bei 120.000 bekomme ich die Hälfte von den 400 wieder und bei 140.000 bekomme ich die zweite Hälfte zurück. Und ich habe jetzt schon mit dem Verkäufer vorab vereinbaren können, dass er die ganzen Gespräche führt und ich beim wirtschaftlichen Übergang werde ich bereits meine 120.000 Miete haben, sodass ich also im Endeffekt nur in Anführungsstrichen, ja, 200.000 Euro Zusatzsicherheit hinterlegen muss. Und das könnte jetzt tatsächlich, also in meiner konservativen Annahme, das wisst ihr ja jetzt schon, wird das 3 Jahre dauern, bis ich das alles durchgesetzt habe. Persönlich internes Ziel, 6 Monate nochmal die Gespräche mit den Mietern zu führen. Und dann habe ich hier wieder ein weiteres Objekt ohne jegliches Eigenkapital. Ich habe die Rate jetzt noch nicht mal ausgerechnet. Machen wir nochmal, oder hast du schon, ne? 5,5% Rate auf 1 Million.
Habe ich nicht, ne?
150. So, sind 80.000 im Jahr an Rate. Gewerbliches Objekt, da würde ich jetzt schon nochmal sagen, 10.000 legen wir auf jeden Fall da nochmal zur Seite. Sind 90.000, Differenz zu 120 sind 30.000. Da sind sie wieder. Ne? Also ja. über 2000 Euro im Monat Überschuss. Und da ist wirklich noch Potenzial drin. Ich habe dann diese unterschiedlichen Mieter da drin, unter anderem, das wird dir sehr gefallen, Marco, ein Sportwagenverleiher, der da drin ist und seine Autos dort stehen hat. Ja, schönes Objekt. Aber da heißt eben dranbleiben, vorbereitet sein. Und das ist eben auch etwas, wovon ich am Anfang sprach. Das ist das Ding, vor 2 Monaten mit der Bank alles besprochen. Immer noch keine Grundschuldbestellung beim Notar. Und da sind eben diese natürlich inzwischen sehr großzügigen Kreditlinien, die ich bei der Bank habe, hilfreich. Denn zur Not kann ich es tatsächlich selber bezahlen, wenn es soweit ist. Und dann eben im Nachhinein mit der Bank alles Weitere klären.
Ja. Ja, Gratulation, 2 tolle Beispiele. Man sieht einfach, was gerade Schönes am Markt möglich ist. Genau, ich würde sagen, wir kommen zur Prognose in Anbetracht der Zeit. Ja, the stage is yours. Sag uns, was passiert 2025.
Also letztes Mal haben wir gesagt, die Zinsen fallen. Aber wir haben tatsächlich nicht vorhergesagt, dass sie so stark fallen, dass so viele Zinsschritte kommen. Also die Bewegung war richtig. Ja, ich habe damals gesagt, ich fände es gut, wenn die Zinsen steigen. Sage ich auch jetzt wieder, auch wenn ich jetzt virtuelle Prügel von dem einen oder anderen dann bekomme. Mm-hmm. Das hätte tolle Markteffekte für mich. Ja, würden wieder nicht mehr so viele Leute da draußen. Die Zinsen werden aber weiter fallen. Da deutet einfach alles drauf hin. Da haben die Inflation weitestgehend im Griff. Könnten wir alleine eine Stunde drüber sprechen, ob das alles reell ist oder ob die Butter nicht untergewichtet ist im Warenkorb mit ihren 40% Steigerung. Ich kann es nicht sagen, aber wir scheinen die Inflation im Griff zu haben. Viel wichtiger, die Wirtschaft Licht am Boden, ja, wir sind in Rezession, es muss was passieren, um hier eben wirklich für Impulse zu sorgen. Und das wird passieren. Also ich würde mal bis zu unserem nächsten Podcast von 3 bis 4 Zinsschritten ausgehen, okay, die EZB macht. Durchaus möglicherweise im Dezember, jetzt auch schon direkt noch den ersten. Vielleicht machen sie es vielleicht dann auch erst eben im neuen Jahr.
Gab es heute schon irgendeine News, das sei fast beschlossene Sache, habe ich irgendwo gelesen, sagte
ja, irgendwann das Direktor. Ist die Sache mit den beschlossenen Sachen, ne?
Also ja. Also man weiß ja, aber könnte sein, ja.
Aber da wollte ich jetzt drauf hinaus, das ist schon drin, ne, im Euribor. Ja. Wir waren am Freitag, 15. War das Freitag, ne? Der 15. waren wir auf 2,998 im 3-Monats-Euribor. Wir waren unter 3 wieder. Und das ist ja diese Prognose, wo schon alle hingehen. Also was ich dazu eben sagen möchte, wartet nicht darauf, dass jetzt Zinsschritte kommen und dass ihr dann wahnsinnig viel günstiger finanzieren könnt. Ihr habt eben gehört, ich habe hier die Zinsen festgemacht für 10 Jahre mit diesen Zinssätzen. Es spielt keine Rolle. Wenn es sich rechnet, dann rechnet es sich. Das habe ich noch gar nicht heute gesagt in voller Länge. Ja, wenn sich heute die Kalkulation rechnet, dann schließt ab und macht nicht dieses spekulative Instrument einer möglichen Zinssenkung hinten mit dran. Wenn morgen eine Rakete zu weit fliegt, jetzt liefern wir wieder 4000 Drohnen oder sowas. Ja, ich lese das nur am Rande, wenn ich es mal mitbekomme. Da kann viel passieren. Die Welt ist unruhig. Ja? Und wenn ihr eine ruhige Hand bei den Investment habt, langfristig orientiert, langfristig festgeschrieben und es rechnet sich, dann kann euch da nichts passieren. Habt ihr dieses spekulative Element da drin auf breiter Flur, man kann das ja mal bei einem machen oder teilweise, ja, aber auf breiter Basis, und sagt, nein, ich glaube aber, wir kommen wieder auf 0, irgendwas Prozent. Das ist ein extremes Risiko, was völlig asynchron zu euren Zielen läuft für eure finanzielle Gelassenheit. Das macht nämlich nicht gelassen.
Preisprognosen, Immobilienpreise, Käufer kommen zurück, noch mehr?
Ja, würde ich für die nächsten 6 Monate als relativ stabil betrachten. Weil wir jetzt es schon nicht mehr so dolle schaffen, diese Dips zu kaufen. Es gibt sie noch, ja. Ist gewahrt, die Preise sind, so wie ich sie beobachte, verhältnismäßig stabil. Man konnte aber hier und da, haben wir ja auch eben gesehen, noch mal ein bisschen nachverhandeln. Und das wird weniger werden, ohne dass die Preise jetzt aber in breiter Front plötzlich wieder nach oben gehen. Wenn wir jetzt diese 3, 4 Zinsschritte haben, dann glaube ich schon, dass im Laufe des nächsten Jahres wir eine leichte Erholung bei dem einen oder anderen Preisen sehen, dass dann vielleicht auch Verkäufer an den Markt zurückkommen, die sagen, ich wollte mal zu hohen Preisen, dann war es mir zu niedrig, jetzt ist eigentlich wieder ganz okay. Das glaube ich schon. Ich glaube aber auch, dass wir parallel immer noch sehr, sehr viele große Fonds, Projektgesellschaften und Co. haben, die abverkaufen, die also Objekte weiter in den Markt reingeben. Und das ist einfach auch immer eine große Summe an Objekten, die da reinkommt. Und deshalb glaube ich, dass der Preis noch stabil ist und dass wir weiterhin jetzt wirklich, also die nächsten 6 Monate, eine herausragende Zeit zum Kaufen haben, fallende Zinsen, steigende Mieten, stabile Immobilienpreise, mit denen wir super kalkulieren können und vor allem, und das ist ja noch viel wichtiger, ein breites Angebot an Immobilien. Auch das gab es ja nicht immer.
Ja, so ist es. Also Stefan und ich sind, vor 2 Jahren ungefähr haben wir gesagt, so jetzt einfach mal weniger, weil ist doch alles gut und das ein bisschen so die Arbeitslast, obwohl wir viel mit Co-Investoren machen, natürlich trotzdem bist du irgendwie involviert und so. Wir brauchen gar nicht mehr so viele Projekte machen, aber also du kannst im Moment nicht kaufen, weil du wirklich an super Gelegenheiten rankommst. Genau, wer dabei Begleitung sucht, ganz wichtiger Hinweis an der Stelle, die Immocation Masterclass ist unser großes Baby seit vielen Jahren. Wir als Immocation sind eine Bildungseinrichtung, wir haben ein großartiges Coaching-Team mit 20 Profi-Investoren, Experten, einer davon ist Markus und wir begleiten euch sehr, sehr gerne und die Plätze für die Masterclass 2025, die vergeben wir ganz genau jetzt. Die Bewerbungsphase ist ein paar wenige Tage, immocation.de/masterclass, findet ihr alle Hinweise. Das Programm geht 6 Monate, aber eigentlich wird man Teil einer Community, da ist man ein Leben lang drin, hat auch Zugriff auf alle Inhalte ein Leben lang. Wir haben Webinare, Einzelcoachings, wir haben 2 Tage Abschlussworkshop, also die absolute Ausbildung zum Profi-Investor, würde ich mal sagen. Das dürfen wir auch sagen, nachdem wir wieder vor unserer Dealwand gestanden sind bei unserem Festival, wo ja die Deals der Masterclass-Teilnehmer auf 13 Meter Breite in DIN A5 Kärtchen hängen. Es ist immer wieder toll zu sehen, dass diese ganzen Menschen eben schon investiert sind jetzt und tatsächlich von diesen ganzen Effekten profitieren, die dann langfristig vor allem bei Buy and Hold wirken. Ja, und dir, Markus, an der Stelle mal wirklich vielen, vielen Dank, nicht nur für dieses Gespräch, sondern für die vielen Jahre der gemeinsamen Reise, der auch ausgebildeten Investoren, der Inhalte, die wir zusammen machen. Es ist einfach eine große, große Freude und ich freue mich in 6 Monaten an dieser Stelle. Gucken wir, wie es mit der Prognose war. Heute ja sehr deutlich einige Zinsschritte. Also ja, ich verlasse mich drauf, Markus.
Ja, genau, verlasst euch alle drauf. Und wenn das nicht klappt, ja, schickt mir einfach böse Briefchen. Ja, ja. Okay, aber wenn es klappt, welche Tantieme kriege ich denn dann aus den Geschäften?
Ja, genau. Ja, vielen, vielen Dank, Markus. Bis zum nächsten Mal.
Das war wie immer eine Freude. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.